Auch ein Drahtseilakt, wortwörtlich auf Stahlsaiten häufig die erste Wahl für Cellisten und Kontrabassisten. Musik von und mit Ozan Musuloglu am Kontrabass in der heutigen Ausgabe von Punkt 1 über den türkischen Drahtseilakt im Ukraine-Krieg und die geostrategische Bedeutung der Türkei in aktuellen Konflikten. Wie erfolgreich kann die türkische Friedensvermittlung sein, Herr Dr. Günay? Wir haben einen beachtlichen Erfolg eigentlich gesehen im März, als nach zwei Wochen die Außenminister der beiden Länder Ukraine und Russland zusammenkamen. In Istanbul folgten weitere Verhandlungen. Die Türkei freute sich über einen zumindest diplomatischen Erfolg, hat das so bewertet. Aber was ist seither passiert?
Naja, die Türkei kann natürlich nur so erfolgreich sein, so willig Wladimir Putin ist, tatsächlich einen Kompromiss einzugehen, beziehungsweise auch Präsident Zelensky auf der ukrainischen Seite. Und es sieht im Moment nicht danach aus, als hätte Präsident Putin irgendwie ein Interesse, seine Strategie zu ändern. Auch Russland-Kenner sagen, die Türen sind zu für jegliche Verhandlungen. Umso mehr ist es beachtlich, dass es überhaupt Gespräche gegeben hat. Ich finde es eigentlich jetzt so im Rückblick gar nicht so verwunderlich, dass die in der Türkei stattgefunden haben, weil die Türkei zu beiden Ländern eine gute Verbindung hat, sich auch nicht an den Sanktionen der EU beteiligt hat und dadurch auch ein Ort ist, über den und in den russische Staatsbürger und auch Verantwortliche leichter reisen können. Das heißt, Istanbul ist auch der Flughafen fast ein Drehpunkt für Leute, die nach oder von Moskau wohin fliegen wollen, geworden. Und gleichzeitig hat man es aber auch geschafft, sozusagen die ukrainische Seite nicht zu vergrämen. Auch die Ukraine sieht in der Türkei einen wichtigen Partner. Diese Drohnenlieferungen an die Ukraine sind aus ukrainischer Sicht sehr, sehr wichtig. Insofern eine gewisse Neutralität, wenn man so will, eine Äquidistanz zu beiden Kriegsparteien, obwohl man muss sagen, die Türkei auch das als einen Krieg verurteilt hat und Russland auch verurteilt hat, aber eben auf einer sehr, sagen wir so, in einem milden Ton und recht soft. Und das macht natürlich die Türkei zu einem Ort, wo man sich leichter treffen kann, als das jetzt in der EU zum Beispiel der Fall wäre, nicht? Also weil immer wieder Österreich oder Wien auch ins Gespräch gebracht werden als so Verhandlungsort. Man darf da halt nicht vergessen, Österreich ist natürlich als Mitglied der EU auch beteiligt an den EU-Sanktionen und ist deswegen aus russischer Sicht zumindest weniger prädestiniert, um Verhandlungen zu führen. Dazu muss ich noch eins hinzufügen. Natürlich ist Präsident Erdogan, der jetzt schon seit 20 Jahren an der Macht ist, natürlich auch recht erfahren, ein alter Fuchs, wenn man so will, und hat auch ganz gute persönliche Beziehungen zu Putin aufgebaut. Die sind da mehr oder weniger, sagen wir, haben den gleichen Draht, sind beide autoritär und verstehen auch Politik als eine Politik von autoritären Männern. Also die sprechen die gleiche Sprache. Ich glaube, das ist aus Sicht Putins, ist Erdogan jetzt nicht so ein, ich weiß nicht, wie er oft europäische oder westliche Politiker als schwach sieht, nimmt er wahrscheinlich Erdogan weniger schwach wahr, weil der ihm ähnelt im Auftreten und in seiner Politik.
Wie stark ist die Türkei denn Russland auch ausgeliefert, wenn wir die wirtschaftlichen Verbindungen beiseite nehmen, wiewohl Russland die mehrmals genutzt hat, um die Türkei zu strafen für ein ihr nicht so angenehmes politisches Verhalten? Da waren dann Mandarinen plötzlich mit Pestiziden verseucht und wurden wurden abgewiesen, wurden nicht gekauft oder wurde ein Flugverbot ausgesprochen. Ja. Das trifft die Türkei dann natürlich schon sehr. Aber abgesehen davon führt man mehr oder weniger gemeinsam Krieg in einer sehr komplizierten Situation und Verflechtung, wenn wir jetzt einmal in Syrien und Syrien anschauen.
Ja. Also die Türkei ist wirtschaftlich vor allem im Energiebereich sehr, sehr abhängig und in den letzten Jahren auch im Tourismus haben russische Touristen, Touristinnen die fehlenden Touristen aus Europa, die wegen dem schlechten Image der Türkei auch manchmal aufgrund der Sicherheitslage beziehungsweise auch Corona, die Türkei mehr oder weniger gemieden haben. Diese Lücke wurde sehr viel durch russische und zum Teil auch ukrainische Touristen gefüllt. Das andere, das Sie angesprochen, und vielleicht aus, die, man muss auch dazu sagen, die Türkei ist jetzt nicht nur wirtschaftlich abhängig von Russland, das ist ein wichtiger Partner, aber diese rhythmische Schaukelpolitik ergibt sich oder hat auch die Folge, dass man ein bisschen diversifiziert hat, die wirtschaftlichen Verbindungen. Es ist auch nicht mehr nur die EU, man hat inzwischen auch stärkere Verbindungen in den Nahen Osten, vor allem zu bestimmten Golfstaaten wie Katar aufgebaut. Und dadurch ist das ein bisschen auf breiteren Füßen aufgestellt. Wenn es um die Kooperation vor allem im Syrien-Konflikt geht, so ist es eine Kooperation, die durchaus durch Rivalität und Wettbewerb bestimmt ist. Eigentlich stehen die beiden Staaten auf den unterschiedlichen Seiten. Auch ähnlich in Libyen im Übrigen, wo also Russland General Haftar unterstützt und die Türkei eher die Regierung in Tripolis, die in Kampf miteinander stehen, also diese zwei Gruppen in Libyen, beziehungsweise auch in Nagorno-Karabach. Also auch hier steht man auf den unterschiedlichen Seiten, aber man hat es geschafft, trotz dieser Unterschiede doch kooperieren zu können und eine gewisse Ebene der Kooperation auch im wirtschaftlichen Bereich, sogar im, wenn es eben um Waffenlieferungen geht, wie zum Beispiel also diese S-400-Raketen, das sozusagen zu überwinden oder parallel dazu aufrechtzuerhalten. Gerade in Syrien ist die Türkei inzwischen, weil Russland also die dominante Kraft dort geworden ist im Konflikt und dem Regime von Bashar al-Assad also zur Vorherrschaft wieder verholfen hat, ist die Türkei abhängig von einer Kooperation mit Russland, um ihre eigenen Interessen, nämlich eine Sicherheitszone in Nordirak, zu halten. Um das halten zu können, ist sie von einer Kooperation mit Russland abhängig.
Im Nordirak wurden gerade wieder Kurden bombardiert. Eine neue Offensive hat die Türkei gestartet in der Nacht auf Ostermontag mit Kampfjets, Bomben, allem drum und dran. Darauf macht uns auch ein Hörer, Herr Karl, aufmerksam. Er schreibt nur betreffend Konflikte. Die Kurden wurden ja kürzlich wieder bombardiert. Aus westlicher Perspektive, Erdogan hat seine Beziehungen zum Westen, er hat sich mehr oder weniger isoliert, so beschreiben das Beobachter und Kommentatorinnen. Selbst isoliert durch sein Verhalten, wurde isoliert. Die USA, Joe Biden, hat gesagt, er wird nur noch die türkische Opposition unterstützen. Erdogan überhaupt nicht mehr. Jetzt hat der US-Außenminister den türkischen Außenminister zu einem Treffen für Mitte Mai eingeladen. Also man sieht, der Krieg schafft auch neue oder knüpft wieder zarte Bande. Man nähert sich an. Dennoch, wie glaubwürdig kann Erdogan denn hier jetzt für den Westen, aber auch für seine Bündnispartner bei der NATO auftreten, wenn er doch selbst, wie die USA auch das schreibt uns ein Hörer, die doch auch als Friedensbringer auftreten und trotzdem in viele Kriege weltweit verwickelt waren und sind, wie glaubwürdig kann er das sein? Ist das auch die falsche Frage, weil wir das aus sozusagen unserer Perspektive betrachten.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht die falsche Frage, sondern das hängt immer von der Perspektive ab und Sie haben es gesagt. Es ist, sozusagen das, was man beobachten kann, ist, und ich finde das manchmal auch fast gefährlich, dass also die Narrative und Debatten, die in Europa oder im Westen stattfinden, keine Allgemeingültigkeit haben. Es gibt Länder, die historisch betrachtet, so wie Russland, aber auch die Türkei, für sich eine historische Mission sehen, die mal Großreiche waren, jetzt im Wesentlichen reduziert sind und das zum Teil auch noch nicht verkraftet haben. Ja? Aber von extremer geopolitischer Bedeutung sind. Was man beobachten kann am Beispiel der Türkei ist, aber man sieht sie eben auch in Russland, dass die sich nicht mehr sozusagen unterordnen wollen einer westlichen Hegemonie, die vorgibt, was richtig und falsch ist. Ja? Und das ist, Erdogan ist ein Populist und ein autoritärer Populist, der sehr, sehr stark auch punktet in seinem harten und starken Auftreten gegenüber dem Westen. der sozusagen der eigenen Wählerschaft die Botschaft gibt, ich lasse mir nichts gefallen, wir lassen uns gar nichts mehr gefallen. Die USA verfolgen nur ihre eigenen Interessen. Da kommt zum Beispiel also eine Sache, die da sehr, sehr in der Türkei große Empörung hervorgerufen hat, ist, dass die USA im Syrien-Konflikt der PYD, das ist eine Gruppe, kurdische Gruppe, die der PKK nahe ist und nicht nur nahe, sondern mit der verbunden ist. Die PKK ist eine Terrororganisation, auch in Europa so anerkannt, die mit dem türkischen Staat in einem Kampf steht. Das heißt, die USA, die ein NATO-Partner der Türkei sind, haben sozusagen militärische Einheiten eines Feindes der Türkei mit Waffen unterstützt. Das war aus türkischer Sicht inakzeptabel. Ne? Aus amerikanischer Sicht notwendig, um den IS zu bekämpfen. Das meine ich, wenn ich meine, dass die Interessen immer weiter auseinanderdriften, und das belastet natürlich auch das NATO-Bündnis und die Zusammenarbeit. Und das ist etwas, also dieses Gefühl, vom Westen nicht verstanden zu sein oder ignoriert zu werden, und dass der Westen eigentlich egoistisch ist und seine eigenen Interessen nur verfolgt auf Gedeih und Verderb, ist auch etwas, was Wladimir Putin teilt. Und da finden sich diese zwei Länder oder Führer auch, und im Übrigen auch China. Also auch aus chinesischer Perspektive ist es so, man darf nicht vergessen, im 19. Jahrhundert ist China mehr oder weniger in einer semikolonialen Situation gewesen, so wie auch das Osmanische Reich damals. Und das sind historische Narrative oder Narrative, die diese Geschichte sehr, sehr stark bis heute hereintragen. Und das ist sozusagen ein Aufbegehren dagegen. Und nur ein letzter Satz, Tayyip Erdogan macht es halt in einer sehr, sehr populistischen Weise, kulturalistischen Weise, dass er also da säbelrasselnd auch gegen den Westen auftritt. Das macht ihn auch so besonders unpopulär natürlich hier, weil er einen direkten Angriff startet, sozusagen diskursiv auf die Region und auf die Menschen hier. Ne?
0800 22 69 79 ist die Nummer zu uns ins Studio, und Herr Fucek hat sie gewählt. Einen schönen guten Nachmittag.
Ja, auch einen guten Tag. Ich spreche jetzt ein bisschen wunde Punkte aus und werde natürlich deswegen auch nicht mehr in der Türkei Urlaub machen, aus Angst. Nein, um ernst zu bleiben, die Türkei wurde von den USA damals aus strategischen Gründen eines Eckpunktes im Kalten Krieg mehr oder minder für den EU-Beitritt Europa aufgezwungen, was halt eben bis heute nicht geklappt hat. Dann bitteschön, wurde 1974 Nordzypern bis heute von türkischen Truppen besetzt. Außerdem die EU hat hier Milliardenzahlungen geleistet, um das türkische Rechtssystem der EU anzugleichen. Ist natürlich das Gegenteil passiert, aber bezahlt wird weiter. Das Rechtssystem ist auch markant, weil zum Beispiel bei Parlamentswahlen die 10%-Hürde gilt, die sonst nirgends auf der Welt existiert. Dann ist natürlich auch, wenn jemand von Armenien-Genozid spricht, ist er schon der Böse und kommt ins Gefängnis. Wird natürlich fuchsteufelswüt von der Türkei geleugnet. Dann ist auch, wie Sie schon angedeutet haben, in der Türkei im Zusammenhang mit Israel eine höchst qualitative Drohnenindustrie aufgezogen worden, die natürlich sich auch im Krieg Aserbaidschan mit Armenien vor ein, zwei Jahren eben entscheidend eingewirkt hat, indem sie hier Armenien zur Kapitulation brachte. Dann ganz wichtig ist auch für die Zukunft der Wasserhaushalt im Vorderen Orient, wo natürlich die Türkei hier noch hunderte Staudämme baut, und die Gefahr besteht, dass Mesopotamien austrocknet und hier ein äußerst gefährlicher Konflikt bei dem schon immer wieder angesprochenen Kampf ums Wasser in der Zukunft bedeutet.
Herr Fucek, das sind sehr, sehr viele Punkte schon jetzt. Haben Sie auch eine konkrete Frage oder möchten Sie einfach nur mitteilen, was Ihnen Sorge bereitet, wenn ich das so richtig zusammenfasse?
Naja, ich möchte sagen, ich habe da nur was dargestellt, was sehr negativ auf die Türkei blicken lässt. Und hier die größte Vorsicht natürlich oder Schrecken, aber es ist Tatsache und spielt sich so ab, weil Diktatoren in diesem Ausmaß sich ja nicht einbremsen lassen. Ich wollte eben nur hier auf diese Riesenprobleme, die oft nicht gesehen werden oder ignoriert werden, hinweisen.
Vielen Dank. Danke, Herr Fucek. Einige dieser Probleme haben wir auch bereits genannt, aber Herr Fucek hat viele aufgeworfen.
Ja, er hat auch recht mit vielen davon. Ne? Also es sind leider gibt es sehr, sehr viele Problemzonen in der Türkei und auch in ihrem Agieren mit ihrem unmittelbaren Umfeld. Also die Frage von Kurden, Kurdinnen in der Türkei ist weiterhin eine ungelöste, beziehungsweise das Rechtssystem in der Türkei, es gibt wahnsinnig viele negative Entwicklungen in den letzten 10 Jahren.
Allein in Bezug auf die Menschenrechte, da geht es jetzt gar nicht mal um die Anerkennung des Genozids, die Türkei ist aus der Istanbul-Konvention ausgetreten.
Richtig, das also ist für Frauen, genau, um eine Botschaft an die ultrakonservative Wählerschaft auszusenden. Das ist alles mit Hinblick auf diese Wahlen 2023. Leider sehr, sehr bedenkliche Entwicklungen. Erst jetzt, vor 2 Tagen, sind sozusagen die Verantwortlichen, also sie wurden zur Verantwortung gezogen, Aktivisten, Aktivistinnen, die bei den Gezi-Protesten 2013 sich engagiert haben, teilweise zu 18 Jahren unter Geschäftsmann Osman Kavala, der sich sehr stark auch für die Zivilgesellschaft engagiert, zu lebenslanger Haft verurteilt worden, mit Anschuldigung, dass es da einen Versuch des Umsturzes gegeben hat. Das sind sehr, sehr bedenkliche Entwicklungen. Die Türkei hat eine Autokratisierung erlebt. Es war auch vor 2002 jetzt keine lupenreine Demokratie, aber es ist noch viel, viel schärfer geworden und vor allem also viel schwieriger für die Opposition und für Frauenbewegungen. Gleichzeitig muss ich sagen, gibt es eine sehr, sehr starke und immer besser organisierte Zivilgesellschaft und gerade eine sehr starke Frauenbewegung. Also wenn man sich ansieht, was am 8. März, am Weltfrauentag, in türkischen Großstädten für Proteste trotz Protestverbots abgehalten werden, wie mutig Frauen auf die Straße gehen, dann macht mir das auch gleichzeitig Mut. Es sind auch viele junge Menschen, die leider keine Hoffnung in der Türkei sehen und die Türkei erlebt ein großes Brain Drain. Es sind gerade gut ausgebildete junge Menschen, die für sich keine Zukunft in diesem System sehen und sich absetzen wollen, beziehungsweise versuchen im Ausland zu studieren und dort einen Job zu finden. Laut letzten Umfragedaten ist die Partei von Tayyip Erdogan unter Jugendlichen bei 6%. Also das ist sehr, sehr niedrig. Leider geht es nicht mit ganz demokratischen Dingen. Also die Bedingungen sind nicht demokratisch. Die Medien sind zu 80-90% kontrolliert von Leuten, die der Regierungspartei nahestehen. Das heißt, es gibt keine wirkliche Debatte in den Medien. Die Opposition hat kaum Zugang. Die Verteilung der Ressourcen der Öffentlichen ist total ungleich. Wahlen finden statt, aber unter total unfairen Bedingungen. Und deswegen ist auch die Frage, wie die Wahlen 2023, die schicksalsentscheidend sein werden, unter was für Bedingungen die stattfinden und was am Schluss rauskommen wird. Die Opposition versucht sich jetzt gerade zu formieren. Es gibt die Hoffnung, es kann nicht mit einem Schlag alles besser werden, aber nach 20 Jahren und vor allem nach 10 Jahren immer autoritärer Regierung braucht es, denke ich, einen demokratischen Wechsel schon dringend in der Türkei. Und die Opposition verspricht zumindest wieder zu einem parlamentarischen System zurückzukehren und von diesem Präsidialsystem, das erst vor 2-3 Jahren eingeführt wurde, zurück zum alten politischen System zu kehren.
Reden Sie mit uns über den Friedensvermittler und Kriegsführer, über den international lange isolierten, jetzt vom Westen sehr geschätzten türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan und seine Politik, über die Rolle der Türkei im Ukraine-Krieg und den aktuellen Konflikten im näheren Umfeld. Zu Gast im Studio ist Dr. Cengiz Günay. 0800 22 69 79 ist die Nummer ins Studio. Punkt 1@orf.at, die Mailadresse.